ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Herzlich willkommen im Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und guten Morgen an Ivana Seeger.
Guten Morgen.
Du bist seit vielen, vielen Jahren Palliativschwester im Hospiz. Du leistest auf diesem Feld aber noch sehr viel mehr mit deinen zwei charmanten Begleiterinnen, zwei Labrador-Hündinnen, Sissi und Helga. Die liegen hier jetzt auf so zwei Decken, ganz brav. Du hast erst gesagt, jetzt dürft ihr reinkommen ins Studio und hast ihnen so eine kleine Hundeinsel bereitet. Also dieser kühle Boden macht den beiden nichts aus, liebe Ivana.
Nein, das macht ihnen nichts aus. Das kennen sie vom Krankenhaus.
Und die beiden sind zertifizierte Therapiehunde auf einem ganz ungewöhnlichen Feld, wahrscheinlich erstmal für die meisten. Das sind die wenigsten Hunde, die ich sehe, wenn ich auf der Hundewiese unterwegs bin. Jede Woche sind sie auf Palliativstationen, ich glaube auf drei Palliativstationen im Einsatz und einem Hospiz. In Flörsheim, in Oberursel, im Kinderhospiz. Was ist ein Hospiz eigentlich?
Wenn man das Wort Hospiz bei Google eingibt, dann erfährt man, dass es eine Herberge ist. Mhm. Und jeder Mensch, der in ein Hospiz einzieht, wird demnach Gast genannt. Also er ist kein Bewohner, er ist kein Patient, sondern ein Gast und soll sich auch genau so fühlen. Und in einem Hospiz gibt es eigentlich nur eine Regel und das ist die, die der Gast jeden Tag aufs Neue aufstellt. Das bedeutet, möchte er heute um 8 aufstehen, dann steht er um 8 auf. Möchte er seinen Tag mit einer Zigarette beginnen, dann ist das so. Mhm. Möchte er jetzt vielleicht duschen oder baden? Also wir Palliativfachkräfte, wir kümmern uns darum, dass alle Wünsche, alle Bedürfnisse und zwar sehr individuell erfüllt werden.
Okay, also jetzt kommt zu dem Wort Hospiz, eine Herberge, wo man ein Gast ist. Kann man ja kommen und gehen. Jetzt denke ich natürlich beim Wort Palliativ. Ist das dann die letzte Station oder ist das nicht zwingend so auf der Lebensreise?
Im Hospiz ist es tatsächlich so im Erwachsenenbereich, dass es sehr oft die letzte Stelle ist, wo man lebt. Es gab auch schon Fälle, da sind die Menschen bei uns wieder ausgezogen, aber das ist eher selten. Im Kinderhospiz dagegen, da ist es tatsächlich so, dass es ganz viele Entlastungskinder gibt, die dann wirklich nur für einen Entlastungsurlaub.
Okay, dass die Familie mal eine Auszeit hat von der Pflege und andere Profis übernehmen. Also es ist ein Ort des Abschieds, es ist vielleicht auch ein Ort des Redens, ein Ort, um Wünsche zu erfüllen, nehme ich nochmal mit. Und die Patienten sind Gäste. Ändert das was, dieser Blick, wenn man das Wort Gast nimmt, als wenn man sagt, du bist ein Patient oder du bist eine Patientin? Was ändert sich im Umgang?
Naja, was würde sich für dich ändern, wenn du als Patient angesprochen werden würdest oder als Gast? Das ändert so viel. Ja, also in einem Hospiz gibt es keine Besuchszeiten, es gibt keine Aufstehzeiten, keine Zu-Bett-Geh-Zeiten, keine Mittagszeiten. Es ist wirklich so, dass wir...
Bedürfnisorientiert.
Ja, total, total. Mhm. Ne? Die meisten Hospize haben zwischen 8 und 12 Gäste und wir Fachkräfte müssen uns dann eben an 12 individuelle Tagesrhythmen.
Also ist das auch so ein Freiraum zu sagen, jetzt gönne ich mir das Spaghetti-Eis oder stream die ganze Serie durch. Es ist ein Ort, wo man sich selber auch nochmal spürt, vielleicht auch Menschen, die lange ihre Bedürfnisse gar nicht formuliert haben.
Ja, total. Also ich merke das total als Palliativschwester, dass es ganz viele Gäste gibt, die ganz schwer für sich sorgen können, weil sie immer für sich alleine gelebt haben und Entscheidungen alleine getroffen haben und jetzt auf einmal Hilfe annehmen sollen und die tun sich so schwer zu klingeln.
Das ist doch verrückt.
Ja, das ist wirklich verrückt. Und das dauert immer ein paar Tage, manchmal auch Wochen, bis dann die Leute merken, nein, ich kann hier wirklich klingeln. Und es kommt dann auch jeder. Und wir klopfen auch immer an. Wir kämen nie auf die Idee, einfach in ein Zimmer zu gehen, sondern wir klopfen an, wir warten, hören wir ein Ja. Dann erst gehen wir in das Zimmer rein und dann sagen wir nicht, was möchten Sie denn jetzt schon wieder, sondern was darf ich tun?
Okay, also ein ganz anderer Ansatz als den, wenn man selber schon mal im Krankenhaus war, weiß man ja oft, ist Wecken kurz nach 6, dann wird durchgewischt um 6:30 und Frühstück gibt's um 7:15. Was ist denn jetzt die Aufgabe von Sissi und Helga?
Da muss man dazu sagen, dass die meisten Gäste im Hospiz eine unglaublich lange Krankenhaus-Odyssee hinter sich haben. Wenn sie dann bei uns im Hospiz einziehen und ich an die Tür klopfe als Palliativschwester, dann höre ich quasi schon das Nein, weil sie können keine Krankenschwestern mehr sehen, sie können keine Ärzte mehr sehen. Ich muss aber trotzdem nach dem Gast schauen. Und im Vorfeld haben wir schon gefragt, mögen Sie Hunde bei den Angehörigen? Und wenn dem so ist, dann klopfe ich an die Tür und sage, ich habe was ganz Besonderes für Sie zur Ablenkung. Dann kommen Sissi und Helga rein, hier Bärbel. Und dann ändert sich wirklich alles. Alles.
Wenn man so hundeverrückt ist wie ich, dann würde man ja sofort sich wahrscheinlich alle Schläuche abreißen, aus dem Bett springen und die beiden knuddeln. Das geht ja nicht immer. Also es ist eine vorsichtige Annäherung. Bei Hundefreunden eher, würdest du sagen?
Ja, hundeaffin, aber auch Gäste. Und das ist, glaube ich, das, was sie so ausmacht, die Nähe brauchen, die die Wärme brauchen, weil das geht tatsächlich in der Krankheit ganz, ganz oft verloren.
Berührung. Ja. Glaubst du, dass sie denen auch mal was ins Ohr flüstern und sagen, das muss ich dir mal anvertrauen, Sissi oder Helga?
Das glaube ich nicht nur. Ich mache das jetzt seit 16 Jahren, das weiß ich. Und das weiß ich deshalb, weil ganz viele Angehörige, die das allererste Mal eine Palliativstation oder ein Hospiz betreten, natürlich ein Kloß im Hals haben. Die können nicht entspannt auf so eine Station oder in so eine Einrichtung kommen. Und dann geht die Tür auf und das Erste, was sie sehen, sind zwei Therapiehunde, nämlich Sissi und Helga.
Die so dann Kniehöhe haben, ja.
Genau.
Sehr entspannt sind, lassen sich auch anfassen, weil wir in der Redaktion haben wir uns auch gerade alle auf die beiden Süßen gestürzt. Dann sind das ja Geheimnisträgerinnen, wenn denen viel erzählt wird und so Gefühlsinseln, an die man streicheln kann.
Ja, und die meisten Angehörigen gehen, bevor sie ins Stationszimmer gehen, um zu fragen, wo denn ihr Liebster eigentlich liegt, zu den Hunden, dann liegt schon die Leckerli-Box daneben. Ich habe sie immer im Blick, ich bin aber nicht da. Und dann setzen die sich tatsächlich zu den Hunden und erzählen denen irgendwas, ich weiß nicht was. Und das ist total schön und es ändert vor allen Dingen alles, weil die Angehörigen dann nicht mehr ins Zimmer gehen, so nach dem Motto, oh Gott, hoffentlich ist heute ein guter Tag, sondern sie stürmen ins Zimmer und sagen, Papa, da liegen zwei Hunde, warst du schon draußen, soll ich mal reinkommen? Ja. Und es ändert so viel.
Also irgendwie, ich habe es ja auch gerade bei mir gesehen, hat man dann gleich so ein fettes Grinsen im Gesicht. Jetzt wissen wir, Sissi und Helga haben ja dieses Talent und diese innere Gelassenheit. Wie hast du denn dein Talent für die Palliativmedizin entdeckt, Ivana?
Ich habe eigentlich nicht das Hospiz entdeckt, sondern das Hospiz tatsächlich mich. Es gab eine Zeit, da wusste ich nicht, ah Mensch, wo würde ich denn anfangen, beruflich wieder neu zu starten? Ne? Ich habe sehr lange in der Psychiatrie gearbeitet und wollte da aber eine Auszeit nehmen. Und dann bin ich in einen Urlaub gefahren mit meinem Mann, der alles verändert hat, weil ich da eine Frau kenne oder ein Pärchen kennengelernt habe. Und irgendwann kam natürlich die Sprache, so was arbeitest du denn? Und dann habe ich gesagt, ach, ich bin im Sport unterwegs, aber eigentlich bin ich im Sozialen. Ich weiß nur nicht, wohin mit meinem Ei. Und dann sagte sie, ach, ich glaube, ich habe da was für dich. Ich bin Palliativärztin und könntest du dir vorstellen, in einem Hospiz zu arbeiten? Aha.
Was muss man denn mitbringen an Fähigkeiten? Was glaubst du, was ist das, was deine Ausstrahlung für die Gäste dann ausmacht?
Also du musst natürlich gut mit diesem Thema umgehen können. Ne? Man muss
das Thema heißt Abschied nehmen und Tod.
Genau, Sterben und Tod. Aber bis dahin heißt das Thema Leben. Und zwar mit vollen Zügen. Ne? Man muss sich sehr zurückhalten. Also man soll interessiert sein, nicht interessant. Das ist ganz wichtig in einem Hospiz. Man muss natürlich ganz viel Kenntnis mitbringen, nicht nur im Palliativen, sondern auch was so den Umgang mit Menschen anbelangt. Man muss Gespräche führen können. Man muss ein Teamplayer sein, weil ich ja nicht alleine im Hospiz arbeite. Und man muss sehr in sich ruhen.
Neben deiner Arbeit als Palliativschwester in Teilzeit im Hospiz bist du eben auch auf Palliativstationen mit den Hunden unterwegs. Wenn ihr zum Dienst geht, ziehst du die Lätzchen an, auf denen die Namen stehen. Was heißt das für die Hunde?
Also du würdest die Hunde nicht wiedererkennen, wenn sie draußen sind, wenn sie kein Halstuch anhaben. Ich habe ihn schon im Welpenalter beigebracht, Halstuch an bedeutet, so jetzt gibt's Regeln, dann brauche ich auch keine Leine mehr, sie folgen mir auf Schritt und Tritt und dann kommen wir auf die Palliativstation, dann gibt's eine Decke, das kennen sie und da, wo ich die Decke hinlege, da ist ihr Platz und dann könnte ich auch in die Kantine gehen oder zum Essen gehen. Sie würden auf diesem Platz liegen bleiben.
Würde ich dir meinen etwas überdrehten Mixhund bringen aus dem Schutzprogramm, würde die das auch lernen können? Kann das jeder Hund lernen oder ist das eine Eigenschaft von Labradoren? Von denen wissen wir eigentlich, das sind Wasserhunde, die jagen auch gerne, haben so ein sanftes Maul, aber die essen auch gerne. Also sind Labradore besonders ausgeglichen?
Also wenn du mit Therapiehunden arbeiten möchtest, dann bringen Labradore tatsächlich sehr, sehr, sehr viel mit. Aber das hat jetzt nichts mit dem Deckentraining zu tun.
Könnte das, auch ein Pudel sein.
Ja, das könnte tatsächlich jeder Hund. Aber Labradore bringen insofern alles mit, weil sie lassen sich gern streicheln. Sie lieben Menschen. Mhm. Sie gehen von sich aus auf Menschen zu. Das ist ganz wichtig, weil das ist ja...
Nicht wie so ein Chow-Chow, der dann eine Bezugsperson hat und nur bei dem klebt.
Sie nehmen die Leckerlis ganz sanft. Sie können ganz ruhig neben sterbenden Menschen liegen bleiben. Mhm. Das kann nicht jeder Hund. Also das muss man tatsächlich den Hunden dann beibringen.
Und wie sieht so ein Arbeitstag aus? Also Lätzchen um, auf geht's, keine Leine. Bin schon ganz neidisch, wie ich das sehe, wie du hier mit denen durch den Sender läufst. Wie die dich auch die ganze Zeit fixieren und natürlich wissen, okay, kommt da jetzt gleich eine Anweisung. Dann fahrt ihr hin und meldet euch an. Weißt du schon, zu wem du dann in die Zimmer gehst?
Also wir betreuen ein Erwachsenenhospiz, die Lebensbrücke in Flörsheim, drei Palliativstationen und ein Kinderhospiz, das Bärenherz. Mhm. Das heißt, wir sind jeden Tag von 10 bis um 12, nämlich 2 Stunden im Einsatz. Dann komme ich auf die Station, dann gehen Sie auf Ihre Decke und ich bekomme erstmal eine Übergabe, weil ich weiß ja nicht,
was für ein Zustand ist der Gast, den du dann gleich siehst.
Genau, dann bekomme ich alles, was ich erfahren muss. Und dann ist es so, dass wir auf allen Stationen ein Bett haben, extra für die Hunde. Und dann schieben wir ein zweites Bett in das Zimmer, wenn das gewollt ist. Und dann springen die Hunde auf das Bett. Und derjenige, den wir besuchen, kann dann die Hunde füttern, streicheln. Aber ganz oft ist es, dass sie einfach nur die Hand auf den Hund legen.
Mhm. Aber was ist der Unterschied dieser Tierwärme zu einer menschlichen Wärme? Viele bekommen ja auch Besuch. Wir wissen einige auch nicht. Haustiere senken den Blutdruck, das wissen wir ja. Was ist das dann? Da kommt man so nochmal anders zur Ruhe?
Ich würde dir das so gerne beantworten, aber das kann ich leider
nicht. Wer, wenn
nicht
du, Ivana?
Es ist so, dass wir Menschen, das merke ich ja, wenn ich als Palliativschwester in ein Zimmer komme, wir müssen immer reden. Wir möchten immer irgendwas. Ich versuche, so wertfrei wie nur möglich in ein Zimmer zu gehen. Also das hoffe ich, dass mir das gut gelingt. Aber wir wissen alle, wir haben so einen Schalter, dann sind die Menschen in der Schublade drin. Ja. Das ist bei Hunden anders.
Stimmt.
Sie sind total wertfrei. Sie nehmen jeden Menschen unvoreingenommen. Und das spüren die Menschen. Und gerade wenn es so Krebsarten sind, die nach außen wachsen. Natürlich geht derjenige nicht mehr in den Aufenthaltsraum zum Frühstück, weil er sich schämt. Ja? Wenn dann ein Hund neben ihm liegt, das ist für diese Menschen, die dann so isoliert leben, Bärbel, das ist hier die Strahlen. Manche wischen sich die Tränen aus dem Gesicht.
Was für einen schönen Beruf du hast, Ivana.
Och, ich liebe ihn.
Also ich freue mich für dich, dass du an deinem richtigen Ort angekommen bist, weil du strahlst jetzt auch. Und ich freue mich natürlich auch für die Patienten und Patientinnen, dass sie so ein Geschenk haben, jemanden zu sehen, der diesen Einsatz eben auch bringt mit den Therapiehunden. Also es ist eine Win-Win-Situation für alle. Wie lange bleibt ihr dann im Durchschnitt?
Bei einem Patienten, wir können in den 2 Stunden 2 Familien, weil das ist ganz wichtig. wichtig im Hospiz und auf Palliativstation zählt immer, immer, immer die ganze Familie. Weil auch die Angehörigen haben seit der Diagnosestellung, steht deren Leben auch auf dem Kopf. Ja, sie haben sich das alles auch ganz anders vorgestellt. Sie müssen das auch alles ertragen. Und sie brauchen auch diese Entlastung.
Auch eine Entspannungsinsel wie Sissi und Helga. Und trotzdem haben ja vielleicht einige von denen auch Hunde zu Hause. Die dürfen dann aber nicht mit ins Hospiz.
Doch, selbstverständlich.
Ach, die dürfen auch mal. Wie cool ist das denn?
Ja, in jedem Hospiz sind Hunde willkommen. Okay. Die müssen nur an der Leine sein.
Alles klar. Ihr entscheidet ja nicht, wen ihr jetzt besucht. Wie geht das?
Ich komme auf die Palliativstation oder ins Hospiz, dann bekomme ich eine Übergabe. Mhm. Wir sind 2 Stunden da und in diesen 2 Stunden können wir 2, maximal 3 Familien begleiten. Und dann entscheiden die Ärzte, das Pflegepersonal, die
Mitarbeiter.
Danke, Sozialmitarbeiterin. So, wer würde denn heute am meisten von Sissi und Helga profitieren?
Mhm. Und dann woran merken die das? Ist das jemand, bei dem die Energie vielleicht runtergeht, wo eine besondere Schwermütigkeit ist, wo man weiß, der Abschied steht vielleicht bevor? Mhm. Sind das vielleicht Signale?
Also ganz oft wird entschieden, okay, wer hatte denn eine ganz furchtbare Nacht? Wer hat denn so viel Angst? Wer weint denn nur ganz viel? Oder wer bekommt überhaupt gar keinen Besuch? Mhm. Ja? Und dann bekomme ich diese Übergabe, dann klopfe ich an das Zimmer, gehe immer zuerst alleine rein, weil manchmal ändert sich die Entscheidung. Frage nach, ist das immer noch gewünscht? Und wenn ja, hole ich dann Sissi und Helga.
Und bleibst du dann im Raum?
Ich bleibe sehr oft im Raum, nicht immer, aber ich sehe meine Hunde immer. Also ich muss ja erkennen, so wann ist es jetzt genug? Die Hunde würden mir das zeigen. Mhm. Sie haben ja Stresszeichen.
Welche zum Beispiel?
Wenn ein Hund gähnt, hechelt oder sich immer über den Fang schlägt. Ne?
Okay, das, dann ist das Stress. Dann, genau. Dann merkst du, jetzt kommen die auch an die Grenze.
Genau, aber das ist wirklich ganz, ganz selten. Und dann liegen die einfach neben dem Gast. Sie haben gelernt, dass sie alle Zonenabgänge, die es gibt, also eine Sauerstoffbrille, ein Dauerkatheter, eine Port, einen künstlichen Darmausgang oder, absolut tabu sind. Sie dürfen nicht über die Hände schlecken, wenn da eine Braunhülle liegt, über die ein Schmerzmittel.
Wie krass geht. Ist das denn, dass sie das genau wissen, dass sie das nicht dürfen?
Das haben wir
mit Strohhalm zu Hause geübt?
Ja, ich habe tatsächlich alles mitgenommen, was wir im Hospiz haben und habe das mit ihnen zu Hause geübt. Und sie wissen auch, und das haben wir tatsächlich im Welpenalter geübt, sie dürfen nichts, aber wirklich gar nichts vom Boden nehmen, weil ich finde immer eine Tablette. Ja. Manche Tabletten erkenne ich an ihrer Form und an ihrer Farbe, aber es gibt Tabletten, Morphin.
Und da sind ja schwere Medikamente auf einer Palliativstation. Das heißt, es hätte natürlich gesundheitliche Folgen für den Hund. Das heißt, egal was, ob das Spucke ist, ob das Urin ist, ob das Tabletten sind oder Exkremente, die lecken nichts vom Boden auf. Die heben nichts auf. Ich muss Coco zu dir bringen, mein Hund. Ich merke das schon. Und trotzdem sagst du ja, es gibt einen Begriff, der Emma-Effekt. Emma war deine erste Therapiehündin. Dann kam Sissi und Helga. Was hat die denn ausgelöst, dass du das den Emma-Effekt genannt hast?
Ich habe ja das Buch geschrieben, der Emma-Effekt. Und es gab eine Frau, die haben wir damals im Hospiz Achenoa, ohne die würde es uns gar nicht geben, die haben uns das ermöglicht, betreut. Und diese Frau, ach Bärbel, sie wollte nur sterben. Hm. Und sie hat auch wirklich immer ihrem Mann gesagt, gib mir doch bitte eine Spritze. Sag den Schwestern, sie sollen mir eine Spritze geben, damit ich sterben kann.
Ich möchte nicht mehr.
Und ich werde den Tag nie vergessen, da kam ich die Treppe hoch und sie wollte immer ihre Tür aufhaben und dann sah sie mich und dann wischte sie sich ihre Tränen aus dem Gesicht und strahlte mich an und ich denke, was ist denn jetzt? Ja. Und habe ganz vergessen, dass die Emma hinter mir steht. Ja. Und die Emma war vielleicht damals 5 Monate alt, die war noch ganz klein und dann hob sie ihre Arme, obwohl sie das gar nicht mehr konnte von ihrer Kraft und fragte mich, wer ist das denn? Sag ich, das ist die Emma, darf sie zu mir ins Bett? Und ich, was? Als Krankenschwester. Und dann fing sie wieder an zu weinen. Dann habe ich gesagt, nee, dann, okay,
ja,
dann
komm.
Hier, und dann kam ihr Mann und sie rief nur, komm mal schnell her, ich muss dir jemanden vorstellen. Und der Mann guckte mich an und sagte, was haben Sie mit meiner Frau gemacht? Und dann habe ich gesagt, ich habe gar nichts gemacht. Das ist der Emma-Effekt. Das war das erste Mal, dass ich diese Wörter in den Mund genommen habe.
Ärzte und Ärztinnen versuchen viel. Krankenschwestern versuchen auch viel und die Pflege auf den Stationen. Aber das ist etwas, was Medizin in welcher Dosierung auch immer als Saft, als Tablette, als Infusion nicht leisten kann.
Nein.
Das ist etwas, ist das was so ein Urinstinkt, ein Urvertrauen, was wir haben zu den Lebewesen, mit denen wir diesen Planeten teilen? Ist das eine Verbundenheit, die eben nicht nur von Mensch zu Mensch ist, die wir auch mit der Natur haben, mit dem Licht, mit den Elementen und eben auch mit Tieren?
Ja, natürlich. Und ich merke das total, wenn sie im Einsatz sind, nicht nur für die Gäste im Hospiz oder für die Patienten auf den Palliativstationen, sondern auch für die Angehörigen. Mhm. Ja. Und es ist etwas, ja, sie sind so wertfrei, so unvoreingenommen und diese Ruhe. Ich meine, sie liegen jetzt hier, man hört sie nicht.
Sogar ich werde schon ruhig.
Ja.
Medizin hat ihre Grenzen und dann übernehmen deine coolen Hunde, liebe Ivana. Weiches Fell statt Medikamente, wie toll ist das denn? Wie viele Hunde sind eigentlich im palliativen Bereich im Einsatz in unserem Land? Gibt's darüber einen Überblick?
Ich weiß, ich habe vor 16 Jahren damit angefangen, da war ich die Erste. Die Emma war ein ganz berühmte Hündin, die war, ich weiß nicht, wie oft die im Fernsehen war. Mhm. Und tatsächlich hat sie es geschafft, dass heute, ich glaube, fast jedes Hospiz und fast jede Palliativstation einen eigenen Therapiehund hat.
Wahnsinn, was du angestoßen hast,
ja.
Und du und die Emma.
Ja.
Und du hast es uns ja schon gesagt, also Hunde werten nicht, Hunde bemitleiden auch nicht. Mhm. Und Hunde wollen im Gegenzug für ihre Liebe nur vielleicht ein paar Streicheleinheiten. Okay, vielleicht auch ein Leckerli. Es gibt eine Stelle aus dem Vorwort zu deinem Buch, der Emma-Effekt. Egal, wie aussichtslos die Situation scheint, ihr schenkt uns Hoffnung und Zuversicht und die Kraft, alles zu meistern. Mit ihr sind die Hunde gemeint. Die Mutter von Marcos und Alessandro, zwei wirklich Jungen mit ganz starken körperlichen Einschränkungen, die du aus dem Bärenherz kennst. Wie konnten denn deine beiden Hunde diesen Brüdern helfen?
Marcos und Alessandro tun sich sehr, sehr schwer, wenn es ums Atmen geht, ne? Und manchmal helfen dann auch tatsächlich keine Medikamente. Mhm. Und wir haben es vor 9 Jahren dann probiert, wenn wir die Emma daneben legen. Und
deine Labrador-Hündin, die jetzt leider nicht mehr lebt.
Genau.
Dafür sind jetzt Sissi und Helga im Einsatz.
Und dann die Hände von den Kindern auf das Fell legen und Bärbel. Und dann geschah ein Wunder, ja. Die Kinder konnten viel besser atmen.
Mhm. Und die Panik ist weg. Das kennt man ja auch von Asthmatikern, richtige Atemnotpanik.
Und auch für die Mama ist das natürlich, für die Steffi, das ist natürlich ein Geschenk, wenn du dann deine beeinträchtigten Kinder so entspannt siehst und das durch einen Hund und nicht durch Medikamente. Und wir sind jetzt seit 9 Jahren wirklich ganz, ganz, ganz fest befreundet und begleiten sie tatsächlich immer noch.
Kinder schreien ja manchmal, machen hektische Bewegungen, hüpfen oder machen andere Bewegungen als wir Erwachsenen. Ist das ein Unterschied für die Therapiehunde, ob du ins Kinderhospiz gehst oder zu den Erwachsenen?
Ja, total. Also im Erwachsenenbereich, da ist es tatsächlich so, dass wir ablenken möchten, dass wir Ruhe schenken möchten, dass wir auch Gespräche führen. Aber im Kinderhospiz ist es so, da ist die Mission Entspannung. Weil die meisten Kinder haben eben oft so zerebrale Krämpfe und die können die Hunde tatsächlich durchbrechen. Ne? Aber dafür müssen sie ganz ruhig daneben liegen. Und ich muss dafür sorgen, dass wenn die Kinder diese unwillkürlichen Bewegungen machen, dass sie nicht auf die Hunde schlagen. Ne? Also es ist ein großer Unterschied.
Also das heißt auch höchste Konzentration sowohl für dich als auch für die Hunde. Wie gehst du denn nach so einem Arbeitstag nach Hause? Wie entspannst du dich und behältst deine Ausgeglichenheit und Leichtigkeit? Und wie entspannen dann die Hunde? Das ist ja Höchstleistung auch für Sissi und Helga.
Ja, also wir Menschen, wir neigen ja dazu, dass wir ganz viel reden möchten. Ne? Manche gehen zum Sport, manche gehen joggen. Ich nehme meine 2 und gehe dann ganz lange spazieren. Und das Schlimmste, was ich jetzt für Helga und Sissi tun könnte, wenn wir nach Hause kommen, ist zu sagen, geh jetzt in dein Körbchen und schlaf. Mhm. Das würde gar nicht gehen, sondern ich ziehe mich um, nehme meinen Ball Und dann geht's ab, ne? Und dann sind wir 2 Stunden draußen, weil die Hunde müssen das kompensieren, sie müssen das abschütteln. Und das machen Hunde, indem sie spielen, toben, schwimmen, sie sind fürs Wasser gemacht.
Schnüffeln. Und dann ist das Halstuch aber ab, heißt Freiraum.
Ja. Dann sind das Hunde und dann würdest du sie nicht mehr wiedererkennen.
Okay, also jetzt habe ich das Gefühl, das ist so außergewöhnlich. Aber das heißt, diese Leichtigkeit brauchen Hunde auch. Sie müssen auch loslassen. Die Entspannung, so wie das bei uns ja auch ein Wechsel ist zwischen Anspannung und Entspannung, wenn wir arbeiten und nicht arbeiten, brauchen Hunde das ganz besonders auch.
Ja, natürlich ist das kein einfacher Job, den ich habe, ne? Und natürlich trauere ich manchmal auch, wenn wir jemanden sehr lange begleiten.
Hast du einen aktuellen Fall, an den du gerade denkst, Ivana? Jetzt zum Beispiel im Kinderhospiz?
Da begleiten wir jetzt eine Familie schon sehr lange. Und das sind ja ganz oft Entlastungskinder. Mhm. Und das ist immer so schön, wenn die Kinder die Hunde sehen, weil die dann anfangen zu strahlen, wo du sonst nur ganz wenig Reaktionen sonst rauskriegst. Mhm. Ja. Oder wenn sie anfangen, sich zu bewegen und die Hände zu bewegen, was sie normalerweise gar nicht können. Mhm. Und ganz viele Kinder sind, ja, die knipsen so, wenn sie dich anfassen als Mensch. Mhm. Aber wenn sie die Hunde anfassen, sind sie ganz sanft. Also es ist wunderschön.
Aber das ist ja jetzt auch kein Ehrenamt. Was kostet so eine Ausbildung eines Therapiehundes?
Also ich sage immer, es ist schön, wenn der Therapiehund ein halbes bis dreiviertel Jahr ausgebildet wird, damit er auf diese Aufgaben wirklich vorbereitet ist.
Das machen Hundeschulen oder wo?
Therapiehundeschulen.
Und Therapiehundeschulen.
Genau, es gibt mittlerweile über 90. Mhm. Also man muss dann genau gucken, wo setze ich denn später meinen Hund ein und welche Schule ist dann dafür für mich die richtige. Und dann bist du bei Kosten zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Die Krankenhäuser und die Hospize könnten sich diesen Einsatz eigentlich gar nicht leisten, schon gar nicht nach dem Ukraine-Krieg mit dieser Energieerhöhung. Und ich bin total froh, dass es eine Plattform gibt, die nennt sich Gaming gegen Krebs. Mhm. Und die sammeln Spenden und haben jetzt im letzten Jahr 34.000 Euro gesammelt.
Das sind ziemlich viele, ich würde mal sagen, hauptsächlich junge Männer. Einer davon hat seine Mutter an Krebs verloren in einem jungen Alter, noch vor dem Teenageralter mit 8 oder 9 Jahren. Der hat diese Plattform ins Leben gerufen und während du zockst, eigentlich sagt man der als Eltern immer nicht so viel Game. In diesem Fall ist aber für eine gute Sache. Darüber kommt das zusammen und damit wirst du dann finanziert?
Das ganze Geld geht dann an jetzt das Hospiz Lebensbrücke in Flörsheim, die haben ein Better Place Account. Dann geht es an die Palliativstation im Sana-Klinikum in Offenbach und an die Palliativstation der HSK in Wiesbaden. Mhm. Auch die haben ein Better Place Account und da wird das Geld überwiesen und ich stelle die Rechnung quasi am Ende vom Monat und sie geben es an Better Place weiter und darüber werden wir finanziert.
Wenn man jetzt nicht gamet, so wie ich, und auch nicht gerne zockt, dann kann man aber auch spenden. Also da gibt es ja, kann man auch mal googeln, unterschiedliche Ansätze, um Therapiehunde und die Ausbildung mit zu unterstützen.
Es gibt da die Anfragen vor 8 Jahren so groß waren. Ich habe dann irgendwann Anfragen von Hamburg, von München, von Berlin bekommen. Habe ich irgendwann gedacht, Mensch, es muss doch noch Menschen geben, die gerne in unsere Fußstapfen treten. Die müssen keine Palliativschwester sein, müssen nur empathisch sein. Und so kam dann der gemeinnützige Verein Tröstende Pfoten zustande, den es seit 7 Jahren gibt. Und mittlerweile sind wir 14 Therapiehundeteams, die Menschen auf ihrem letzten Weg begleiten und das ganz deutschlandweit.
Ist denn Trost das, was die Menschen wollen auf den Stationen oder wollen die vielleicht manchmal auch ganz andere Gefühlsregister ziehen? Ist es Mitleid und Trost das Erste, was einem ja vielleicht so auch einfällt? Oder?
Also Mitleid brauchen die Menschen gar nicht. Also das haben sie genug von ihrem Umfeld, weil die ganz oft hilflos sind und überhaupt nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Das größte Geschenk, was du jemandem machen kannst, der in einem Hospiz lebt, ist Ablenkung. Es ist Zeit. ich nehme mir immer einen Stuhl. Also ich fahre ja immer ein zweites Bett rein. Ich sitze dann quasi auf dem Bett und signalisiere, ich habe jetzt Zeit. Das ist eines der größten Güter.
Wir hetzen vorbei im Leben. Ja. Wir sind, alles klar. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Und dir? Ach nee, mir geht's eigentlich gar nicht gut. Aber dann ist der andere schon weg und läuft weiter.
Wobei, das ist in einem Hospiz nicht so. Wenn da eine Kollegin das Zimmer betritt, die bringt Zeit mit.
Und das ist außergewöhnlich, stellst du noch mal fest.
Ja.
Dass man jemand anderen ein Ohr, das Herz und Zeit schenkt. Also du bist ja eigentlich eine außenstehende Person. Du bist ja keine Angehörige. Mhm. Ist das für dich dann leichter?
Ob es für mich leichter ist, das ist völlig egal. Mhm. Es ist wichtig, was es für den Gast ist. Mhm. Und jetzt stell dir vor, du bist so schwer erkrankt, du leidest unter Übelkeit, du hast einen Juckreiz, du hast die Mundtrockenheit, die Schmerzen. Mhm. So, jetzt kommt dein Mann. Das erzählst du ihm aber nicht. Mhm. Du möchtest ihn nicht belasten. Du bist sehr froh, dass er da ist. Jetzt kommt deine Tochter, der erzählst du das aber auch nicht. Mhm. Ja, also du machst ganz vieles mit dir selber aus. Dann kommt aber eine Person, die du nicht kennst. Und ich glaube, dass dann ganz viele Gäste so froh sind, dass sie endlich mal mit jemandem reden können. Und das können sie mit mir. Wir besprechen auch Beerdigungen. Oder was gibt's noch zu tun? Was
das
kann ich
unausgesprochen genau. In der letzten Lebensjahrzehnte vielleicht. Ja. Manch einer hat ja vielleicht Sorgen oder hat etwas, was ihn noch belastet oder sie belastet. Da seid ihr dann auch Ansprechpartner?
Natürlich. Und ich biete immer an, wenn ich merke, und das spürst du ja, wenn du im Gespräch bist, dass es sowas gibt, was derjenige so gerne seiner Tochter nochmal sagen würde, dann sage ich, sollen wir einen Brief schreiben? Ich schreibe, sie diktieren, und das habe ich schon ganz oft gemacht, und dann liegen die Hunde daneben, und die Menschen liegen da, haben die Hände auf der Sissi oder der Helga, und ich schreibe einen Brief, den wir dann abschicken.
Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht anfange zu weinen, weil mein Papa mir von der Palliativstation auch so einen Brief geschrieben hat. Wir waren sehr im Gespräch, aber manchmal, hast du recht, kann man das viel besser aufschreiben und dann bekommen die Angehörigen diese Zeilen nochmal. Hunde haben ja eine feine Nase. Wie gewöhnt man eigentlich den Hund an den Geruch des Sterbens von Medizin, von Apparaten, Flüssigkeiten, die vielleicht manchmal streng riechen und vielleicht auch an den Geruch von Abschied? Also, riechen die das, dass jemand stirbt?
Natürlich. Und das sehe ich, wenn Angehörige ins Hospiz kommen, die ihren Hund dabei haben. Wenn der das erste Mal ein Hospiz betritt, dann schnüffelt der und dann würde der am liebsten wieder umdrehen. Ne?
Also Hunde riechen den Tod?
Natürlich. Die haben ja weitaus mehr Geruchszellen als wir Menschen. So, es war ganz klar, dass ich meine Hunde an den Sterbeprozess gewöhnen muss. Mhm. Und das macht man, indem man die Hunde wirklich immer in das Zimmer mitnimmt, wo gerade ein Mensch stirbt. Natürlich immer unter der Voraussetzung, die Angehörigen sind damit einverstanden. Mhm. Und dann geht es erstmal nur darum, dass die Hunde in diesem Zimmer sind. Die sollen nicht aufs Bett oder sonst was, sondern nur in diesem Zimmer sein. Und jetzt liegt es an dir, wie du das ausstrahlst. Würde ich jetzt die Schulter nach vorne machen, würden die Hunde sofort merken, oh, hier stimmt was nicht. Nein, man muss ganz klar sein in seiner Statur.
Du sitzt ja auch die ganze Zeit so aufrecht.
Ja, und so macht man das mit allem. Ich habe ihnen beigebracht, wenn sie im Bett liegen und jemand muss erbrechen, dann springen sie vom Bett runter und ich weiß dann sofort, oh, jetzt passiert was. Und dann gehen sie neben die Tür, weil dann muss es schnell gehen. Da kann ich nicht erst noch gucken, wo sind jetzt meine Hunde. Ne?
Und Wahnsinn, was die für Fähigkeiten haben. Das sind ja zig Befehle und auch Handlungsstränge, eigenständige Handlungsstränge. Und das heißt, sie erahnen oder erschnüffeln, erriechen etwas, was wir vielleicht noch gar nicht merken?
Es ist total faszinierend. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist. Es tut mir total leid, wenn ich jetzt das falsche Wort gewählt habe. Wenn Sissi und Helga neben einem sterbenden Menschen liegen, oft gibt es so eine präfinale Unruhe. Kein Mensch weiß, woher die kommt. Dann probieren wir als Fachpflegekräfte wirklich alles, was wir im Petto haben. Wir machen Musiktherapie, Klangschalentherapie, natürlich basale Lagerungen, die Medikamente. Mhm. Wir beziehen die Angehörige mit ein. Wenn all das nicht geht, dann sage ich, es gibt vielleicht noch was, was funktioniert. Dann lagern wir den Gast so, dass er bequem liegt und symptomfrei. Und aber meine Hunde müssen eben auch bequem liegen. Und dann geht die oft die Sissy mit ins Bett und wir legen die Hand von dem Gast aufs Fell und Bärbel. Dann ist immer 1, 2, 3.
Der Sissy-Effekt.
Und dann ist es weg. Und wenn die Sissy mich dann anguckt, die hebt dann den Kopf, dann kann ich zu dem Angehörigen sagen, Sie dürfen sich jetzt verabschieden, er wird jetzt sterben. Und es ist jedes Mal so und 131 Menschen sind entweder mit der Emma, mit der Sissy oder auch mit der Helga im Arm verstorben.
Das ist ja unglaublich. Also du sagst diese Worte und dann erlaubt sich der Mensch loszulassen?
Ich sage auch den Angehörigen oder wir als Team sagen auch immer wieder den Angehörigen, sagen Sie ihm ruhig, dass er gehen darf, dass er gut für Sie gesorgt hat, dass er für die Familie gut gesorgt hat. Er darf jetzt gehen. Manche Angehörige können das Zimmer nicht verlassen. Dann sagen wir, gehen Sie ruhig mal einen Kaffee trinken. Es kann aber sein,
dass... Das kenne ich auch von vielen Freundinnen, dass dann die Mutter oder der Vater genau in dem Moment verstorben ist, wenn du das Auto nochmal umparkst oder dir einen Kaffee holst. Was sind denn die Themen dann, die bleiben in diesen letzten Tagen und Stunden? Es gibt Bücher darüber, es gibt Filme darüber, aber du bist ja ganz nah dran. Was sind die Themen? Habe ich gut genug für meine Familie gesorgt?
Ja.
Habe ich geliebt?
Ja.
Habe ich Zeit mit meinen Kindern gehabt oder sind es ganz andere Themen?
Also ich weiß, wir haben auf der Palliativstation eine Frau betreut, die sich immer wieder gefragt hat, warum ich. Sie war so schwer krank und es war klar, ihre Zeit ist jetzt begrenzt. Und hat sich immer so große Vorwürfe gemacht. Und wir haben alles als Team versucht, ihr zu sagen, nein, sie kann dafür nichts. Das ist einfach Schicksal, ja. Und dann saß sie auf der Couch, die Sissy lag neben ihr, die Sissy legte ihren Kopf auf ihren Schoß und auf einmal sagt die Frau zu mir, was ist denn das für ein Geräusch? Und dann sage ich, die Sissy schnarcht. Und dann sagt sie, ach, ist das was Gutes? Sage ich, einen größeren Liebesbeweis kann Ihnen ein Hund nicht geben, weil ein Hund schläft nur dort, wo er sich absolut wohlfühlt. Hier, Bärbel, dann guckt sie mich an und dann sagt sie, also glaubst du tatsächlich, dass ich ein guter Mensch bin? Sage ich, ja natürlich, sonst würde die Sissy niemals bei dir schlafen. Bärbel, es änderte alles. Sie ist freudestrahlend in ihr Zimmer gegangen, hat sofort ihren Mann angerufen, hat gesagt, ich bin doch ein guter Mensch.
Wahnsinn, was du bewirkst mit deiner Arbeit und was diese Hunde leisten. Wusstest du schon immer, dass das was ist, was dich begeistert? Pflege?
Ja, ich habe das mit 18, habe ich Altenpflegerin gelernt, war dann ganz lange in diesem Beruf, war dann in einer Psychiatrie. Da habe ich das erste Mal gemerkt, was ein Hund für Auswirkungen haben kann auf Patienten. So kam überhaupt die Idee.
Also Pflege hat viele Facetten, das muss man ja auch mal sagen. Tim Mälzer hat jetzt gerade eine Staffel abgedreht, Herbstresidenz mit älteren Leuten in einer Seniorenresidenz. Es gibt die Pflege auf Stationen für psychisch Kranke. Wir haben alle in den Ohren das Thema, dass Pflegepersonal fehlt. Versuch doch nochmal, wir haben so lange über diesen Beruf gesprochen, aber was dich begeistert, was vielleicht auch andere, die gerade überlegen, was kann ich machen beruflich in meinem Leben, was für diesen Beruf spricht?
Also ich bin Palliativschwester mit vollem Herzen. Egal, ob du ins Hospiz Lebensbrücke oder jetzt in unser Hospiz St. Barbara in Oberursel gehst, du kommst da rein und irgendwie strahlen dich alle an. Ja, da arbeitet keiner, das merkst du, weil er Geld verdienen muss, sondern da arbeiten alle mit Liebe und Herz daran. Und Bärbel, was gibt es denn Schöneres, als einen Gast zu betreuen, ihm seine Wünsche zu erfüllen? Und wenn dich eine Angehörige in den Arm nimmt, obwohl du eine wildfremde Person bist und dir ins Ohr flüstert, Ivana, ich danke dir. Was gibt's denn Schöneres? Ja, ich arbeite total gerne im Hospiz.
Braucht man, also Lohn gibt's natürlich auch, nur nochmal, falls einige jetzt zuhören und sagen, okay, für eine Umarmung, davon kann ich jetzt meine Miete auch nicht zahlen. Aber Braucht man dafür Lebenserfahrung, gerade für die Palliativstation? Ist das nochmal hilfreich? Also wir sind beide nicht mehr 20, ist jetzt kein Geheimnis. Du warst vorher auf anderen Stationen, hilft das?
Ich denke schon. Also ich habe auch jüngere Kolleginnen, die sehr wohl, sehr kompetent sind. Aber ich glaube, für einen Gast, also wenn ich mich so in sie hineinversetze, würde ich, glaube ich, auch eher das Vertrauen zu einer älteren Person haben, die ein bisschen Erfahrung mitbringt. Ja, denke ich schon.
Viele Menschen, die vielleicht so um die 40 sind, Ende 30 oder 50, haben Eltern, die sagen, nein, ich möchte auf jeden Fall zu Hause bleiben. Ich möchte in keine Seniorenresidenz. Ich weiß, du bist auf Hospiz- und Palliativstation. Hast du trotzdem ein Argument dafür, warum das auch eine Bereicherung sein könnte?
Ja, total. Also ich habe jetzt meine Patientenverfügung schon vor Jahren gemacht. Ich selber möchte gerne in einem Hospiz leben, wenn es soweit ist. Ich verstehe jeden, der sagt, ich möchte zu Hause sterben. Wirklich jeden. Ich möchte nur zu bedenken geben, dann wird der Partner zur Pflegekraft, ob er das will oder nicht. Er wird zum Büro Menschen, weil es müssen Anträge gestellt werden bei Krankenkassen und zwar fristgerecht. Er wird zur Haushaltshilfe und die Rolle des Ehemanns oder der Ehefrau wird da, kann da gar nicht mehr erfüllt werden. Gehst du aber in ein Hospiz, was natürlich das Zuhause jetzt erstmal nicht ersetzen kann, aber es ist eine Herberge. Also es ist wirklich eine ganz, ganz wertvolle Einrichtung. Dann kann der Partner wieder als Partner kommen. Und die Zeit, die man dann gemeinsam hat, eben auch dafür nutzen. Das ist zu Hause oft nicht der Fall, weil auch die Angehörigen völligst überlastet sind.
Und weil auch der Raum dann so besetzt ist, eben mit der Pflege, mit dem Papierkram, der ganzen Bürokratie, was du gesagt hast. Das finde ich nochmal ganz spannend. Viele scheuen sich davor und sagen, ach, wenn ich 40 bin, brauche ich doch noch gar keine Patientenverfügung. Ich glaube schon, dass das wichtig ist, das frühzeitig zu organisieren, so einen Ordner zu haben, wo jemand weiß, da kann man zugreifen, da sind auch alle Passworte drin, dass man es den Angehörigen erleichtert. Hast du trotzdem das Gefühl, obwohl es dein Alltag ist, der Tod, das Sterben ist immer noch ein Tabu in unserem alltäglichen Leben?
Ja, total. Und das finde ich total schade. Und deshalb habe ich mir angewöhnt, und das habe ich von einem guten Bekannten, vom Thomas, ich nenne es nicht mehr Tabuthema.
Sondern du sagst einfach, ich setze das Thema, du erzählst auch von deinem Beruf. Also gehst du in den Urlaub und bist am Frühstücksbuffet und jemand fragt dich, was du beruflich machst. Wie sind dann die Reaktionen erstmal?
Oh, ja. Also ganz schnell ändert sich dann das Gesprächsthema, weil viele damit eben nicht umgehen können. Und deshalb versuche ich ja so viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen, wie es nur geht, um den Wörtern Hospiz und Palliativ einfach ein wenig Macht zu rauben, weil man braucht keine Angst davor haben. Im Gegenteil, es ist sowas Wertvolles, wenn man in ein Hospiz einziehen kann oder man braucht auch keine Angst vor einer Palliativstation haben, weil deren Fokus liegt darin, dass man eine Krise überwindet, damit die Menschen dann wieder nach Hause gehen können.
Ganz Ich danke dir für deine Offenheit. Ich bin so weit, dass wir das Gespräch jetzt gleich beenden und Sissi und Helga ihre Lätzchen abnehmen können und draußen ein bisschen toben hier auf dem HR-Gelände vielleicht. Nur noch mal eine allerletzte Frage vielleicht. Wenn interessierte Laien uns jetzt zuhören, die einen Hund haben, die vielleicht auch Hunde erfahren haben und das Gefühl haben, sie selbst sind auch sensibel, dann kann man das ja testen an einer Hundeschule, ob dieser Hund überhaupt als Therapiehund geeignet ist. Das sollte man nicht alleine entscheiden, sondern ein Profi, der weiß, was für Anforderungen diese Hunde haben im Einsatz. Würdest du das auch so sehen?
Ja, total. Also wir als Verein Tröstende Pfoten arbeiten ja mit der Dogs-Trainerin Corinna Geist, die ist von Martin Rütter ausgebildet, ganz, ganz eng zusammen. Und dann empfehlen wir, kommt doch bitte zu uns, dann bin ich dabei, weil ich habe andere Anforderungen wie die Corinna als Hundetrainerin.
Ja, genau.
Und wir gucken zusammen, so, ist das was? und sagen dann, Mensch, mach die Ausbildung und melde dich dann.
Dein Hund hat da Talent. Also nur weil man merkt, hey, mein Hund kann total cool mit mir auf der Couch chillen, heißt das noch nicht, dass das ein super Therapiehund oder Therapiehündin sein kann. Du bist Palliativschwester, Ivana Seeger. Wir haben was gelernt über den Emma-Effekt und ich freue mich über deinen Besuch hier mit Helga und Sissi im Studio und für deine Zeit. Und Grüße an deine Patienten und die ganzen Stationen, wo du tätig bist.
Dankeschön.
Die hören uns ja heute hoffentlich alle. Tschüss.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Die Tierwelt, die ist so vielfältig, faszinierend und wunderbar und gleichzeitig auch so merkwürdig, schräg und ein bisschen bizarr. Der ARD-Podcast Weird Animals gibt diesen Tieren einen Raum. Da bekommt zum Beispiel der Nacktmull eine Liebeserklärung. Wir erfahren, warum der Specht eigentlich immer so klopfen muss und staunen, dass Orcas Dialekte sprechen. Weird Animals findet ihr in der ARD-Audiothek.